Ja, diejenigen von euch, die ersten zwei Teile schon miterlebt haben, haben sicher gemerkt, das Lied, was wir gerade gesungen haben, fasst das Thema wunderbar zusammen. Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern. Es geht im Christenleben darum, dass wir lebenslang eine Veränderung erfahren, dass wir wachsen, dass wir immer mehr umgestaltet werden in das Bild unseres Herrn. Das ist eigentlich das große Ziel, was Gott mit unserem Leben hat. Uns dem Bild seines Sohnes immer ähnlicher zu machen. Und auf dem Weg zu diesem Ziel gibt es Schwierigkeiten. Wir können vom Pferd fallen, wenn wir das Pferd als Bild für unser Glaubensleben nehmen. Wir hatten so gesagt, als Christ kann man zu drei Seiten vom Pferd fallen. Zwei Seiten haben wir uns bisher angeschaut. Gestern Abend ging es um das Thema Zurückfallen ins alte Leben, ins Fleisch, fleischlich zu handeln, zu reagieren. Und heute Nachmittag haben wir gesehen, was es heißt, gesetzlich zu denken und zu leben, nach einem Regelkatalog, anstatt dieses Ziel im Blick zu behalten, Herr Jesus, verändere mich. Was passiert eigentlich bei einer Bekehrung? Leben nach der Bekehrung. Ich denke, vor der Bekehrung waren wir wie Fußgänger auf dem Weg bergab, ohne es natürlich zu wissen, das Ziel wäre abwärts gewesen. Das haben wir eines Tages erkennen dürfen durch Gottes Gnade. Bei mir war es durch das Zeugnis eines lieben Bruders, dass ich mit 23 Jahren während meiner Studentenzeit das plötzlich erkannt habe, auf welchem Weg ich bin. Und das war auch nicht schwer zu erkennen. Ich habe buchstäblich in einem Keller gelebt, also ganz unten. Am dunklen Kellerzimmer, hatte wenig Kontakte, keine Hoffnung. Und es ist eigentlich ein Wunder, bis heute staune ich darüber, dass Gott einen Weg gefunden hat, mich aus diesem Keller zu holen. Denn ich hätte Einladungen zu Veranstaltungen, zu Evangelisationen oder so, hätte ich gar nicht angenommen. Mein Abendprogramm bestand aus Fernsehen, vielleicht mal ein Buch lesen, aber ich wäre nie rausgegangen, wenn Christen mich eingeladen hätten. Aber der große Gott hat Wege, und so hat er einen Christen zu mir geschickt. Es war ein früherer Mitschüler, den ich noch vom Gymnasium kannte, und der hatte sich in der Zwischenzeit bekehrt, hat mir ein persönliches Zeugnis gegeben, was mich so dermaßen überrascht hat, positiv überrascht, dass das der Anfang war zu meiner Umkehr. Aus dem Keller durfte ich eine Richtungsänderung beginnen, und das heißt ja Bekehrung, man geht in die andere Richtung. Man ändert seinen Lebenskurs. Aber wir haben gesehen an den ersten zwei Tagen, dass Bekehrung noch mehr enthält, als nur die Richtung zu ändern, obwohl das natürlich das Entscheidende ist. Aber wir gehen jetzt nicht als Fußgänger wieder die Treppe hoch, das könnte man ja meinen, sondern zusätzlich ändert sich die gesamte Lebensweise. Drei Bibelstellen sollen das belegen. In Römer 6, Vers 4 ist von diesem neuen Leben die Rede. Römer 6, Vers 4. So sind wir nun mit ihm, also mit dem Herrn Jesus, begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Neuheit des Lebens wandeln, das ist mehr als nur eine andere Richtung. Das ist eine ganz andere Lebensart. In 2. Korinther 3 haben wir von diesem Verwandlungsprozess gelesen. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern. Und eine dritte Stelle, wo Paulus von sich selber spricht, im Kolosserbrief, Kapitel 1. Die Stellen auch einblenden hier. Wir werden verwandelt. Kolosser 1, Vers 29. Wozu ich mich auch bemühe, schreibt Paulus, indem ich kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Hier könnte man, wenn man oberflächlich liest, den Eindruck gewinnen, also ist Christenleben doch ein kämpfendes Ringen, ein Anstrengen, ein Bemühen. Aber damit wir keinen falschen Eindruck bekommen, fügt Paulus hinzu, gemäß seiner Wirksamkeit, die an mir wirkt oder die in mir wirkt, in Kraft. Es ist also nicht mein eigenes Ringen, sondern das, was gewirkt wird durch die Kraft Gottes an mir. Und das heißt also, es ist nicht nur eine Richtungsänderung, wir gehen jetzt die Treppe hoch, sondern wir wechseln ja die ganze Art der Fortbewegung. Wir haben das in diesen Tagen eben verglichen mit dem Reiten. Wir werden getragen. Wir sind keine Fußgänger mehr, wir sind jetzt Reiter. Oder wir hatten vorhin zum Schluss das Bild, dass wir vom Ruderboot ins Segelboot steigen. Das wäre etwas Ähnliches. Der Ruderer kämpft und ringt aus eigener Kraft. Der Segler bemüht sich auch, er setzt die Segel, er bringt das Schiff in die richtige Position, damit Gottes Kraft wirken kann. Es ist seine Wirksamkeit. Aber das heißt nicht, dass wir passiv sind als Christen, sondern dass wir die Gelegenheit geben, die Voraussetzungen schaffen, zum Beispiel dadurch, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dass wir ein echtes Gebetsleben haben, dass wir die Gemeinschaft der Gläubigen aufsuchen, dass wir Voraussetzungen schaffen, dass Gott wirken kann. Man könnte viele weitere Bilder bringen. Früher waren wir wie eine Raupe, die in die eine Richtung kroch, und jetzt sind wir Schmetterlinge verwandelt worden, die nicht nur in die Gegenrichtung sich bewegen, sondern die sich ganz anders bewegen, die fliegen können, die Flügel bekommen haben, ein neues Leben, in Neuheit des Lebens wandeln. Jetzt im letzten Teil wollen wir über ein weiteres falsches Lebensprinzip nachdenken. Wir haben zwei schon gesehen. Der Christ kann zu drei Seiten vom Pferd fallen, er kann nach hinten fallen, zurück in die alten Verhaltensweisen, die das eigene Ich zustande bringt, motiviert durch Stolz, durch Neid, durch Ehrgeiz. Alles das sind Dinge, die aus dem Fleisch kommen, die uns motivieren können, auch geistliche Dinge zu tun. Und trotzdem sind sie fleischlich, wie bei den Korinthern. Die hatten wunderbare Gnadengaben, viel Erkenntnis, aber Paulus sagt, wenn ihr keine Liebe dabei habt, dann ist das ja alles nichts. Bedeutet nichts, es ist keine Frucht für Gott. Es ist fleischlich, trotz allem. Ihr Philipper, wenn ihr dient und aktiv seid und ganz viel tut, das ist gut, aber wenn es nicht in der Gesinnung Jesu Christi geschieht, fehlt das Wichtigste. Jesus, wir sehen auf dich, deine Liebe, die will uns verändern. Der gesetzliche Christ fällt zu einer, wir könnten mal sagen, nach rechts vom Pferd. Auch bei ihm hat der Verwandlungsprozess aufgehört. Er reduziert sein Christenleben auf Pflichterfüllungen, auf bestimmte Regelkataloge und meint, damit sei Gott zufrieden. Ja, was kann jetzt die letzte Seite sein? Wenn man rechts runterfallen kann, kann man auch links runterfallen. Und welche Seite fehlt uns noch? Das Gegenteil von Gesetzlichkeit. Viele sind der Auffassung, das ist dann die Weltlichkeit, das Gegenteil von Gesetzlichkeit. Wobei ich diese drei Fragezeichen sollen heißen, was heißt das denn eigentlich? Wie können wir das definieren? Zunächst mal vielleicht eine falsche Vorstellung. Was verstehen viele darunter? Viele stellen sich das ungefähr so vor. Also das Christenleben ist wie ein Weg, auf den wir gestellt sind, zu einem Ziel. Und nun gibt es verschiedene Dinge, die man tun kann. Man kann sich den Weg, wie man so sagt, unnötig eng machen, gesetzlich. Unnötig eng oder auch einseitig. Im Prinzip stimmt die Richtung zwar, aber eigentlich ist das gar nicht nötig, so eng die Dinge zu sehen. Gott hat uns noch eine viel größere Freiheit gelassen. Also eigentlich schade, ne? Diese gesetzlichen Christen, die sind ja auch auf dem richtigen Kurs, aber schade, dass sie die Freiheit des Christen nicht ausnutzen. Und die Weltlichen, die machen sich den Weg, wie man so sagt, riskant weit. So Weltlichkeit, das ist so ein Leben in Grauzonen, ja, so gerade immer an der Grenze gehen, vielleicht auf dem Standstreifen, wo eigentlich es nicht vorgesehen ist, dass man fährt, aber irgendwie kommt man ja dann doch zum Ziel. Es ist ein bisschen riskant, man könnte abrutschen, aber trotzdem, die Richtung stimmt ja so grob. Ja, so denkt man oft. Ihr kennt vielleicht all diese Redeweise, die haben sich den Weg breiter gemacht. Ich sag mal ganz krass, das ist keine biblische Sprache. Nirgendwo sagt die Bibel, dass wir uns einen Weg breiter machen können. Die Bibel stellt uns einen schmalen Pfad und einen breiten Weg vor. Das ist ein Entweder-Oder. Entweder du bist auf dem schmalen Pfad des Glaubens oder du bist auf dem breiten Weg ins Verderben. Das ist biblische Sprache. Dass man sich den Weg breiter machen kann, das ist Menschensprache. Und ich glaube, die ist völlig verkehrt. Ich glaube auch nicht, dass es stimmt, dass dieser gesetzliche Weg eigentlich auch richtig ist, nur ein bisschen zu eng, unnötig eng, sondern wir haben eben gesehen, der gesetzliche Weg ist ein falscher Weg. Wer gesetzlich lebt, ist vom Pferd gefallen. Und wer weltlich lebt, der ist auch vom Pferd gefallen. Der ist nicht in der richtigen Richtung. Der ist gar nicht mehr auf Kurs. Also diese Sprechweise, die und die Christen haben sich den Weg breiter gemacht, die sollten wir uns meiner Meinung nach abgewöhnen. Es gibt einen schmalen Weg und einen breiten Weg und es gibt nicht irgendwie einen breiteren Weg. Einen breiteren schmalen Weg oder sowas. Das gibt's nicht. Wer auf dem gesetzlichen Weg lebt oder auf dem weltlichen Weg, der ist schlichtweg vom Pferd gefallen. Und dann sagt die Bibel uns, so wie das Sendschreiben an die Epheser, tue nun Buße und gedenke, wovon du gefallen bist. Steig wieder auf und führe ein geistliches Leben. Jetzt sagt vielleicht jemand erstaunt, ja, aber kann denn ein Christ wieder verloren gehen, wenn er ein weltförmiges Leben führt? Kennst du solche Fragen? Was würde der Herr Jesus wohl darauf antworten? Kann ein Christ wieder verloren gehen, wenn er ein weltförmiges Leben führt? Ich glaube, der Herr Jesus würde gar nichts antworten, sondern sich traurig abwenden über diese Frage. Die Frage ist wie eine Ohrfeige. Stell dir mal Folgendes vor: Eine Frau heiratet einen Mann. Die beiden geloben sich lebenslange Treue, es ist glühende Liebe da. Einer nimmt sich vor, fest zu dem anderen zu halten, in guten wie in schlechten Tagen, man verspricht sich das bei der Hochzeit. Der Mann hält auch sein Versprechen, ihm ist kein Opfer zu groß, seiner Frau ein schönes Leben zu bereiten und ihre Lasten mit ihr zu tragen. Nachdem die beiden jetzt 2-3 Jahre verheiratet sind, fragt die Frau ihren Mann, der sie immer noch unverändert liebt: Sag mal, macht es dir was aus, wenn ich meine Freizeit mit anderen Männern verbringe? Ich würde gern ein bisschen Spaß haben, aber nicht mit dir, sondern mit meiner Clique. Wir beide, wir können ja ab und zu noch zusammen essen, wir wohnen auch noch im selben Haushalt, aber lass mir ansonsten meine Freiheit, sonst fühle ich mich so eingeengt. Du wirst mich doch deshalb nicht fallen lassen, oder? Ich denke, ihr merkt, auf diese Frage kann der Ehemann keine Ja-Nein-Antwort geben. Die Frage selbst ist das Problem. Es ist eine völlig unpassende Frage. kann man als Christ weltförmig leben, ohne wieder verloren zu gehen? Diese Frage möchte ich meinem Herrn, der mich liebt und sich für mich hingegeben hat, die möchte ich ihm einfach nicht stellen. So eine Geschichte hört sich vielleicht konstruiert an, aber die Bibel gebraucht genau dieses Bild im Jakobusbrief. Da sagt sie zu weltförmig lebenden Christen: Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Das sind harte Worte. Freundschaft der Welt, also ich möchte eigentlich so ein bisschen genießen, was die Welt zu bieten hat. Man kann ja trotzdem Christ sein und irgendwie wird man auch das Ziel erreichen, auf so einem schönen breiten Weg. Die Bibel spricht anders darüber. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wie würde sich so ein Ehemann fühlen, dessen Frau mit so einem Ansinnen an ihn herantritt? Natürlich weiß ich, dass man als Christ vom Pferd fallen kann. Das ist ja das Thema unserer Vorträge. Dass man im Glaubensleben abrutschen kann, jeder von uns. Aber wenn der Geist Gottes uns dann ins Licht stellt, was ist dann unsere Reaktion? Das Neue Testament berichtet von Demas, der eine Zeit lang mit dem Apostel Paulus am Evangelium diente und der dann den, so wie es ausgedrückt wird, den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat. 2. Timotheus 4 steht das. Werden wir eigentlich diesen Demas im Himmel wiedersehen? Ich weiß nicht, wie die Brüder das sehen, aber ich meine, die Bibel beantwortet uns diese Frage nicht. Demas ist vom Pferd gefallen. Und wir wissen nicht, ob er später nochmal wieder aufgestiegen ist. So wie Markus zum Beispiel, der nach einem Glaubenstief doch wieder zurechtkam und später ein brauchbarer Diener wurde. Oder ob dieser Demas in der Welt geblieben ist. Das ist die Bibel meines Erachtens offen. Schauen wir wieder in unseren Bibelabschnitt im ersten Buch Samuel, der uns ja diese Prinzipien verdeutlichen soll. Wir haben in den ersten beiden Teilen dort bestimmte Personen angeschaut. Bei Hanna und Penina war es dieser Gegensatz Fleisch-Geist. Heute Nachmittag haben wir den Eli besonders vor uns gehabt, als Bild für Gesetzlichkeit. Und jetzt richten wir wieder den Fokus auf Personen in diesem Geflecht, auf die Söhne Elis, Hophni und Phinehas. Lesen wir wieder ein paar Verse aus 1. Samuel. Kapitel 2. Ab Vers 12. Und die Söhne Elis waren Söhne Belials. Sie kannten den Herrn nicht. Und die Weise der Priester dem Volk gegenüber war so: So oft jemand ein Schlachtopfer opferte, kam der Diener des Priesters, wenn man das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit 3 Zinken in seiner Hand. Und er stieß in das Becken oder in die Schüssel oder in den Kessel oder in den Topf. Alles, was die Gabel heraufbrachte, nahm der Priester damit weg. So taten sie in Silo allen Israeliten, die dahin kamen. Sogar ehe man das Fett räucherte, kam der Knabe des Priesters und sprach zu dem Mann, der opferte: Gib Fleisch zum Braten für den Priester, denn er will kein gekochtes Fleisch von dir annehmen, sondern rohes. Und sprach der Mann zu ihm: Sogleich werden sie das Fett räuchern, dann nimm dir, wie deine Seele begehrt. So sprach er: Nein, sondern jetzt sollst du es geben, und wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt. Und die Sünde der Jünglinge war sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Vers 22, und Eli war sehr alt, und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel taten, und dass sie bei den Frauen lagen, die sich scharten am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und Vers 25, am Ende, nachdem die Söhne dann von Eli ermahnt wurden, aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr war willens, sie zu töten. In diesem Personengefüge sind es also die Söhne Elis, die das Prinzip der Weltlichkeit verkörpern. Bevor ich sage, wie ich darauf komme, möchte ich erst auf was anderes hinweisen, was ich bemerkenswert finde. Wir haben ja ebenso diese Idee gesehen, eigentlich sind Gesetzlichkeit und Weltlichkeit wie zwei Gegenpole, ganz eng und ganz weit. So wird das oft gesehen, als ob das völlige Gegensätze wären. Dieses Gefüge hier zeigt uns ein bisschen was anderes, nämlich dass Gesetzlichkeit und Weltlichkeit enge Verwandte sind. Enge Verwandte. Es ist gar nicht das genaue Gegenteil, sondern die Gesetzlichkeit, Eli, bringt die Weltlichkeit als Söhne hervor. Ganz überraschend. Und ich denke, dass es in unserem Leben kann das auch so sein. Gesetzlichkeit und Weltlichkeit kommen oft gemeinsam vor. Die Pharisäer sind eigentlich das beste Beispiel. Aber vielleicht noch ein Hinweis, warum ich überhaupt glaube, dass Hophni und Pinhas für die Weltlichkeit stehen. Man sieht das so ein bisschen an dem, was sie taten, wie sie mit den Opfern umgingen. Das war genau das, was damals in den Götzenkulten der heidnischen Völker üblich war. Nämlich das Essen von Fleisch, ohne danach zu fragen, was Gott gehört. Und auch diese Tempelprostitution, sie lagen bei den Frauen, die sich scharten am Eingang des Zeltes. Genau das war üblich in den ganzen heidnischen Kulten. Das heißt, da wo eigentlich der Gottesdienst für den wahren, lebendigen Gott stattfinden sollte, da passierte genau dasselbe, was im Heidentum passierte. Weltförmigkeit, Angleichung an die Prinzipien dieser Welt. Und dazu kam dann noch als drittes Kennzeichen, wir haben gelesen, sie ließen sich auch nichts sagen. Sie waren völlig immun gegen Ermahnungen. Sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters. Freie, moderne, emanzipierte Christen, Priester. Merkwürdigerweise wird in Kapitel 2, Vers 13 besonders betont, dass bei ihrem Tun eine Gabel mit drei Zinken verwendet wurde. Ich will da nicht zu viel hineinlegen, aber wenn Gottes Wort uns so ein Detail nennt, dann hat das oft eine tiefere Bedeutung. Warum wird das erwähnt? Eine Gabel mit drei Zinken, ist das wichtig? Wofür könnten diese drei Zinken stehen? Da schauen wir mal im Neuen Testament, wie die Welt charakterisiert wird. In 1. Johannes 2, Vers 16. Da werden drei Wesensmerkmale für die Welt genannt. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Was macht die Welt aus? Die drei Zinken. Und genau diese drei Dinge findet man tatsächlich bei Hophni und Phinehas. Lust des Fleisches, sexuelle Unmoral, die Lust der Augen, materielle Gier, mehr haben zu wollen als ihnen Zustand und Hochmut des Lebens, Eigenwille, sich nichts sagen lassen, Hochmut des Lebens. Wir lassen uns doch nichts vorschreiben, wir sind doch freie Priester. Also genau die drei Kennzeichen der Welt finden wir in diesen beiden Söhnen. Sehr überraschend, denn ihr Vater Eli hatte doch die Gesetzlichkeit verkörpert. Wie kann das sein, dass ein gesetzlicher Vater so weltförmige Kinder hervorbringt? Gibt es leider manchmal auch in christlichen Familien, ganz buchstäblich. Gesetzliche Eltern haben weltliche Kinder. Es gibt da zwei Variationen, wie das gehen kann. Es kann sein, dass es daran liegt, die gesetzlichen Eltern sind so streng, so eng, erlegen so viele Verbote auf, Äußerlichkeiten ohne echtes geistliches Leben, dass die Kinder das natürlich als Heuchelei empfinden. Wir möchten gut dastehen vor den Geschwistern und deswegen gibt es eine ganze Regelliste, aber da ist gar kein geistliches Leben dahinter. Wenn das Kinder merken, dann werden sie natürlich eines Tages rebellieren und ausbrechen und genau das Gegenteil tun, wovor sie in der Kindheit abgeschirmt wurden. So können gesetzliche Eltern manchmal weltförmige Kinder tatsächlich buchstäblich hervorbringen. Aber es gibt noch einen anderen Weg, wie das gehen kann. Ich kenne auch Eltern, denen auch bestimmte gesetzliche Regeln sehr wichtig sind, aber die ihre Kinder doch nicht zu streng halten wollen, sondern die irgendwie einen Ausgleich geben möchten, damit die Kinder das besser hinnehmen. Und die dann sehr viel materielle Dinge den Kindern geben. Dahinter steht der Gedanke, dass Christentum viel mit Verzicht zu tun hat. Mein Kind verzichtet auf viele weltliche Freuden, geht nicht ins Kino, geht nicht in Sportverein, feiert keine Partys mit seinen Klassenkameraden. Mein Kind fühlt sich immer als Außenseiter und muss immer verzichten. Dafür muss ich es jetzt mit den besten materiellen Gaben überschütten. Teures Spielzeug, alle Kleidung, die es sich wünscht, immer die besten Fahrzeuge. Erst das teuerste Fahrrad, später der Roller, mit 17 das erste Auto. Manchmal am Hochzeitstag das fertig gebaute Eigenheim, wo man nur noch einziehen muss. Ist alles gut gemeint, als Ausgleich für diese Gesetzlichkeit. Und vielleicht sogar noch gerechtfertigt mit dem Gedanken, ja, unser Vater im Himmel überschüttet uns doch auch mit guten Gaben. Dann wollen wir doch auch solche Eltern sein. Aber darin liegt ein verhängnisvoller Denkfehler. Materielle Gaben sind nicht automatisch gute Gaben. Das ist der Denkfehler. Denn welche Haltungen können bei derart verwöhnten Kindern wachsen? Werden sie wirklich verwandelt in das Bild des Herrn Jesus? Zu Demut, Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft, Freigebigkeit erzogen, oder entsteht nicht ein Anspruchsdenken oft, immer das Teuerste und Beste bekommen zu wollen? Ich kenne leider manche, die so groß geworden sind und als Erwachsene leben sie jetzt in Luxus und Wohlstand, aber die Dinge des Herrn laufen sozusagen nebenher, haben keinen besonderen Stellenwert in ihrer Lebensführung. Klar, man besucht regelmäßig die Zusammenkünfte, man hat auch nur Kontakte in christlichen Kreisen, man ist also völlig von der Welt, wie man meint, abgeschirmt. Aber das Lebensprinzip, dass man es sich gut gehen lässt, das ist nichts anderes als das Lebensprinzip dieser Welt. Schreckliche Illusion. Ich bin völlig getrennt von der Welt, aber ich lebe wie die Welt, nach den Prinzipien und Zielvorstellungen dieser Welt. Und das ist Weltförmigkeit. Ja, Weltförmigkeit, vielleicht definiere ich es an dieser Stelle mal, ist die Übernahme von Lebenszielen und Lebensstilen der uns umgebenden Kultur. Und wenn ich nur für meinen materiellen Wohlstand lebe, dann ist das nichts anderes als Weltlichkeit. Oder wenn ich nur für mein Vergnügen lebe, dass es mir gut geht, dass ich all meine Wünsche erfüllt bekomme, das ist Weltlichkeit. Der Begriff gleichförmig dieser Welt kommt ja nur einmal, glaube ich, vor in Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, werden wir dort ermahnt, sondern werdet verwandelt, das ist wieder unser Thema, der Verwandlungsprozess, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Deshalb ist die Erziehungsmethode, die ich da eben beschrieben habe, verkehrt. Kinder bei der Stange zu halten, indem ich sie materiell überschütte, begünstigt nicht diesen Verwandlungsprozess. In diesem Erziehungskonzept fehlt die richtige Zielsetzung. Es geht darum, dass die Kinder äußerlich auf dem Weg bleiben. Es fehlt der Fokus auf das Innere, auf die Gesinnung. Solche Kinder lernen nicht zu teilen, zu verzichten. Oder auszuharren, mal auf Dinge zu warten, dass nicht gleich jeder Wunsch erfüllt wird. Das sind wichtige christliche Tugenden. Aber das mit der Erziehung sollte nur ein kleiner Einschub sein. Es geht ja nicht primär um Kindererziehung heute Abend oder überhaupt in diesen drei Vorträgen, sondern es geht ja darum, dass diese Dinge bei uns selber anwesend sind, diese Prinzipien. Und wenn ich gesagt habe, Gesetzlichkeit und Weltlichkeit sind Verwandte, dann heißt das, dass im Leben eines Christen, also in meinem Leben, beides vorhanden sein kann gleichzeitig. Schauen wir uns, wie gesagt, die Pharisäer an. Sie waren ja die gesetzlichen Menschen überhaupt und trotzdem findet man genau diese drei Kennzeichen bei ihnen. Der Herr Jesus hat das oft ins Licht gestellt. Ich denke, in Lukas können wir das ganz schön sehen. Lukas 15, mal kurz aufschlagen, da kommen die Pharisäer zu dem Herrn. Lukas 15, Vers 2 oder 1 und 2, es näherten sich ihm alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören, heißt es da. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Das warfen sie dem Herrn Jesus vor. Das heißt, der ist doch weltlich. Wie kann der sich mit Zöllnern und Sündern abgeben? Das sind doch diese Menschen hier. Zöllner, Lust der Augen, materielle Gier, das sind Zöllner. Und die Sünder, damit sind hier besonders Ehebrecher und Hurer gemeint, also Lust des Fleisches. Mit solchen Menschen gibt sich der Herr Jesus ab, sagen die Pharisäer. Und dann erzählt der Herr Jesus ja diese bekannten Gleichnisse, das vom verlorenen Sohn, von dem ungerechten Verwalter und so weiter. Und zum Schluss wendet er sich dann wieder an die Pharisäer, nachdem er seine Gleichnisse erzählt hat. In Kapitel 16, kommt noch das Gleichnis auch von dem reichen Mann und dem Lazarus. In Kapitel 16, Vers 14 heißt es dann plötzlich, dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren. Das war in ihrem Herzen drin. Diese gesetzlichen Leute, die dem Herrn Jesus vorwarfen, sich mit Zöllnern abzugeben, die hatten doch die gleiche Gesinnung in sich drin. Sie war nur ummantelt von ihrer Gesetzlichkeit, aber innen drin waren sie zutiefst weltliche Menschen, geldliebend. Und sie verhöhnten ihn. Hochmut des Lebens. Der Jesus erzählt ihnen liebevoll diese Gleichnisse, damit sie sich erkennen, zum Beispiel in dem älteren Bruder, in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Guckt doch mal, ihr Pharisäer, diesen Bruder an, der sich nicht mitfreuen kann, wenn der verlorene Sohn zurückkommt. So könnt ihr euch nicht mitfreuen, wenn ich mich um die Zöllner und Sünder kümmere. Merkt ihr denn nicht, wie falsch diese Gesinnung ist? Rührt euch das nicht an, dieses Gleichnis? Nein, sie verhöhnten ihn. Das hatte ihnen nichts zu sagen. Hochmut des Lebens. Und dann spricht der Herr Jesus plötzlich noch über das Thema Ehescheidung, obwohl das scheinbar gar nichts damit zu tun hatte, weil das dritte Problem der Pharisäer war. Lust des Fleisches. Sie waren nämlich auch in ihren ehelichen Beziehungen nicht treu. Ehebrecherisches Geschlecht, Augen voll Ehebruchs. Das galt auch für die Pharisäer, die sich Schlupflöcher gebastelt hatten, wann man sich doch scheiden lassen durfte von der Frau. Und der Jesus macht klar, das sind eure menschlichen Regelungen, Gesetzlichkeit, damit ihr euren weltlichen Kurs fahren könnt. Also Gesetzlichkeit und Weltlichkeit sind gar keine Gegenpole, sie sind Verwandte. Sie helfen sich gegenseitig. Deswegen ist die Bergpredigt unseres Herrn so zentral, weil genau dieses Problem da angesprochen wird. Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und auch diese ganze Bergpredigt macht das deutlich. Die Pharisäer überdeckten mit ihrer Gesetzlichkeit ihr Inneres, die Lust der Augen, ja, ihre Geldliebe, die Lust des Fleisches und den Hochmut des Lebens. Wir sollten die Bergpredigt eigentlich viel öfter lesen und uns davon prüfen lassen, durchleuchten lassen. Ist unsere Gerechtigkeit vorzüglicher als die der Pharisäer und Schriftgelehrten? zeige euch mal an einem kleinen konstruierten Dialog aus einer Familie, wie ich das auch meine, dass Gesetzlichkeit und Weltlichkeit Verwandte sind. Wir haben hier Vater und Tochter, die sich unterhalten über den Medienkonsum. Der Vater sagt, Fernsehen kommt uns nicht ins Haus und im Internet surfen darfst du höchstens 30 Minuten am Tag und mehr nicht. Ausrufezeichen. Die Tochter ist natürlich nicht einverstanden. Also erstens, Papa, wo stehen denn solche Regeln in der Bibel? Und zweitens, alle meine Freundinnen dürfen so viel surfen, chatten und Filme gucken, wie sie wollen. Nur ich armes Kind, habe so strenge gesetzliche Eltern. Sagt der Papa, was sollen denn die Geschwister denken? In unserer Gemeinde guckt man keine Filme. Natürlich etwas überzeichnet, etwas karikiert, aber vielleicht habt ihr ähnliche Auseinandersetzungen in euren Familien oder habt es schon mal erlebt. Und hier können wir jetzt ein bisschen zuordnen, was ist jetzt daran gesetzlich und was ist weltförmig? Natürlich werden die sich jetzt gegenseitig vorwerfen. Die Tochter wird dem Papa sagen, du bist doch gesetzlich, Papa. Was ist das anders als Gesetze? 30 Minuten am Tag, völlig willkürlich. Ne? Wo nimmst du das her? Gesetzlich. Der Papa wird natürlich sagen, Tochter, du bist weltförmig. Du berufst dich, alle meine Freundinnen, ja, das sind doch die aus der Welt. Ist das dein Maßstab? Was alle tun, willst du auch tun? Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Darf sich doch nicht an allen anderen orientieren. Auf den ersten Blick also sind die Rollen in der Familie klar verteilt. Gesetzlicher Vater, weltliche Tochter. Auf den zweiten Blick ist es aber nicht so klar. Denn die Tochter argumentiert in Wirklichkeit auch gesetzlich. Sie verlangt nach Regeln. Wo stehen solche Regeln in der Bibel? Der weltliche Christ, der weltlich gesinnte Christ argumentiert meistens gesetzlich. Zeig mir das mal. Wo steht das denn? Das heißt, er möchte eigentlich Gesetze haben und ist froh, wenn es zu der und der Frage kein Gesetz gibt. Das ist ja gerade das Wesen von Gesetzlichkeit. Sie muss nicht mehr fragen, sie muss nicht mehr prüfen, sie muss sich nicht auseinandersetzen, sie fragt nach dem Katalog. Steht im Katalog nichts drin, bin ich frei zu tun, was ich möchte. Und der Vater ist natürlich in seiner Gesetzlichkeit auch zugleich weltförmig, insbesondere wenn er hier sich auf Mann beruft. In unserer Gemeinde guckt Mann. Sie sagt alle und er sagt Mann, das ist nichts anderes. Er guckt auf die Allgemeinheit, er orientiert sich an dem Verhalten der Masse, hier vielleicht der Masse der Geschwister. Aber das ist alles keine geistliche Lebensführung. Es fehlt völlig das Entscheidende, nämlich die Frage, was will der Herr? Was ist die Qualität dieser Medien? Warum ist Fernsehen gefährlich? Diese Regel, 30 Minuten mehr nicht, die kann doch sowieso nicht schützen. In den 30 Minuten kann man sich auch jede Menge Müll angucken. Oder falsche Chat-Kontakte haben. Diese Regel kann gar nicht bewahren. Ja, man muss sich inhaltlich auseinandersetzen mit den Dingen unserer Zeit. Weder Gesetzlichkeit noch Weltlichkeit sind der richtige Weg. Und wie gesagt, sie sind miteinander meistens verflochten und verwandt. Nach einer Versammlungstrennung ist oft zu beobachten, dass man Dinge verändert. Früher war man ja schließlich gesetzlich, da gab es so Regeln. Frauen tragen nur Röcke, Frauen schneiden sich nicht die Haare, Christen besitzen kein Fernsehgerät und in der Versammlung werden keine Musikinstrumente benutzt. Punkt, 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 soll heißen, man kann die Liste beliebig verlängern. Und jetzt sind wir da raus aus diesem System und haben die Gesetzlichkeit abgelegt. Wie sieht es denn jetzt aus? So, ein paar Regeln haben wir gestrichen, das mit den Röcken, das war ein bisschen übertrieben und nicht schneiden, nein, nicht zu kurz, sagen wir mal ein bisschen abschwächen die Regel. dem Fernsehgerät, nö, die Regel streichen wir auch mal, das muss jeder für sich wissen. Und Musikinstrumente, gut, wir sagen mal nur dezente Musikinstrumente. Das Alte war gesetzlich. Was ist denn das Neue eigentlich? Endlich frei, oder? Von der Gesetzlichkeit zur Freiheit. Ist das so? Ich glaube, das ist immer noch gesetzlich. Die Liste ist ein bisschen kürzer geworden, die Regeln ein bisschen abgeschwächt. Aber wenn ich nach diesem Katalog lebe, dann ist das ein anderer Katalog, ein kleinerer Katalog. Aber wenn das mein Christenleben definiert, dann bin ich immer noch gesetzlich. Vielleicht etwas vermischt jetzt noch stärker mit weltlichen Elementen. Denn die entscheidenden Fragen sind ja auch hier überhaupt wieder nicht gestellt, genau wie eben bei dem Dialog mit den Medien. Wonach entscheide ich denn, welche Kleidung ich trage? Wonach entscheide ich das denn? Orientiere ich mich an der Masse der Geschwister? Orientiere ich mich an der Gesellschaft? Also was ist mein Maßstab, um solche Regeln zu löschen oder um sie aufzustellen? Alles das ist bisher kein Stück geistlicher als vorher. Es ist nur anders. In den Versammlungen hat man es über lange Jahrzehnte, glaube ich, versäumt, sich über die Entwicklungen in unserer Gesellschaft, über die Kultur, in der wir leben, wirklich Gedanken zu machen. Und die Dinge, die in unserer Kultur normal sind, im Licht des Wortes Gottes zu prüfen. Es scheint oft nur zwei Extreme zu geben. Entweder eine gesetzliche Regel oder man redet gar nicht drüber. Jeder macht, was er für richtig hält. Das ist meiner Überzeugung nach ein Riesenproblem und ein Riesenfehler. Denn das, was wirklich unser Leben in dieser Kultur beeinflusst, Prinzipien des Ehe- und Familienlebens, unser Verhalten in dieser Freizeit-, Genuss- und Mediengesellschaft, das müssen wir doch als Christen mal verbindlich auch für uns und biblisch fundiert klären. Da muss nicht jeder seinen Weg finden. Ja, die große Freiheit, der große Individualismus, jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Es gibt doch wirklich elementare Fragen in unserer Kultur. Sollen unsere verheirateten Frauen berufstätig sein? Soll man als christliche Familie digitale Medien haben? Sind Psychopharmaka wie Ritalin für ADS-Kinder für Christen akzeptabel? Wie erziehen wir unsere Kinder, wenn der Staat körperliche Züchtigung verbietet? Welche Kleidung ist in der heutigen Zeit akzeptabel? Muss man bestimmte Musikrichtungen aus unseren Häusern fernhalten? Und so weiter und so weiter. Das sind die praktischen Fragen, mit denen wir es Tag für Tag zu tun haben. Und gibt es wirklich nur diese beiden Wege, also entweder Gesetz oder wir streichen das alles und jeder findet so seinen Weg. Müssten wir nicht über diese Fragen, die ich gerade so mal aufgezählt habe, Konferenzen halten, die Bibel prüfen, gemeinsam zu Ergebnissen kommen? Ist das nicht Aufgabe auch der Lehrer und der Hirten, uns ja einen Weg zu zeigen durch diese Kultur, wie man da bestehen kann? Nicht im Sinne von einer gesetzlichen Liste, ja, wir prüfen das jetzt einmal und dann kriegt jeder das Gebot, das darf man nicht. Aber es muss doch viel, viel mehr Anleitung geben. Wir müssen uns viel mehr darin üben, wirklich zu prüfen. Das ist doch das, was Gott erwartet. Prüfet, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Freuen wir uns nicht über diese scheinbare große Freiheit, die wir jetzt haben, dadurch, dass unsere Listen vielleicht kürzer geworden sind. Oder die Anforderungen schwächer geworden sind. Das bringt uns kein Stück weiter im geistlichen Leben. Viele Christen haben insgesamt, glaube ich, eine ganz falsche Haltung zu unserer Kultur. Wenn Missionare ausgehen in eine fremde Kultur, dann bereiten die sich sehr gut vor. Ja, wir haben selber Freunde, die in Papua-Neuguinea sind, eine andere liebe Familie ist in China. Die haben sich intensiv vorbereitet, was sie dort erwartet, an Bräuchen, an Lebensweise, wie die Menschen dort denken und handeln. Denn man weiß, wenn ich in so eine fremde Kultur gehe, da lauern Gefahren, da muss ich wissen, wie gehe ich damit um, mit bestimmten Bräuchen, mit bestimmten Auffassungen im Familienleben zum Beispiel. Also merkwürdigerweise, wenn man ins Ausland geht, in eine fremde Kultur, dann weiß man, in dieser Kultur gibt es viele falsche Punkte, über die ich mich vorher informieren muss, damit ich dort richtig leben kann. Aber in unserer eigenen Kultur müssen wir genau das Gleiche tun. Das ist doch auch genauso eine gottfeindliche Kultur geworden. Wir leben ja nicht mehr in einer christlichen Gesellschaft, sondern in einer nachchristlichen Gesellschaft. Und wir müssen unsere Kultur genauso kritisch und distanziert prüfen. Und nicht einfach denken, das ist ja normal, wir werden darin groß. Jeder hat doch Handy und Kopfhörer und Internet und sonst was alles. Das macht die Sache ja nicht richtig. Nur weil es jeder hat. Kleidung ist nicht unbedingt wertneutral, ja, nur weil es in unserer Kultur so üblich geworden ist, dass Frauen Hosen tragen beispielsweise. Das ist doch kein Beweis, dass das egal ist oder wertneutral ist, sondern ich muss doch fragen, wo es herkommt, was da für Ideen, für Ideologien hinterstehen. Kleidung ist zum Beispiel immer Ausdruck einer bestimmten Geisteshaltung, die wir kritisch prüfen müssen. Medienkonsum, die Sucht, dauernd vernetzt zu sein über Handy und Internet, ist nicht wertneutral, sondern dahinter stehen Lebensprinzipien, und zwar falsche Lebensprinzipien. Wenn wir einfach mitmachen, was in unserer Gesellschaft üblich ist, ohne die Prinzipien dahinter zu prüfen und zu durchschauen, dann leben wir weltförmig. Und der Herr Jesus hat sich unter anderem hingegeben, so steht es in Galater Kapitel 1, um uns herauszunehmen aus der gegenwärtigen bösen Welt. Es geht nicht darum, wie breit oder wie eng wir uns den Weg machen, sondern im Christenleben geht es um was ganz anderes. Es geht darum, Fußspuren nachzufolgen. Jesus, wir sehen auf dich, deine Liebe, die will uns verändern. Und dazu müssen wir dauernd in Verbindung mit ihm sein, müssen alle unsere Schritte, alle unsere Gewohnheiten prüfen, abgleichen. Dazu gehören alle Dinge des Alltags, auch die scheinbaren Äußerlichkeiten wie Medien und Kleidung. Unsere Gewohnheiten müssen zu Heiligen passen, zu Menschen, die nur ein Lebensziel haben, mit Gott zu leben und seine Diener in dieser Welt zu sein. Dann können wir uns wirklich vorstellen, der Herr Jesus hätte seine Zeit vergeudet mit 2 Stunden Chatten am Tag oder Computerspielen spielen. Oder der Herr Jesus wäre mit Ohrstöpseln über die Straßen gegangen und dabei noch mit dem Handy in der Hand, nichts sehen, nichts hören, nur noch mit mir beschäftigt sein. Die Menschen, die in der großen Masse sind, sind ja inzwischen völlig vereinsamt, weil jeder nur noch seinen Teil sieht und vielleicht noch die Ohren auch noch zu hat mit Musik. Passt das wirklich zu einem Christen? Wie gesagt, ich möchte jetzt keine gesetzlichen Regeln aufstellen. Wir haben über Gesetzlichkeit genug geredet, sondern ich möchte, dass ihr selbst euch diese Frage stellt, auch als Jüngere. Kann man so ein Zeugnis für den Herrn sein? Kann man so seine Lebenszeit sinnvoll nutzen? Wir wollen auch jetzt wieder einen Sportler anschauen, der zur Tragödie wurde, obwohl er scheinbar schon der große Held war. Lance Armstrong, der große Radfahrer. Er galt als der größte Radsportheld aller Zeiten. Als erster Mensch 7-mal die Tour de France gewonnen, das heftigste Radrennen der Welt. Sicherlich noch anstrengender als so ein Marathonlauf, von dem wir heute Nachmittag hörten. Da werden Sportler bis an ihre Grenzen geführt. Über 3 Wochen lang wird ihnen alles abverlangt. Und dieser Mann hat es 7-mal gewonnen. Und die Leistung schien umso überwältigender, wenn man die Geschichte des Mannes kannte. Er war 1996 an Hodenkrebs erkrankt und sein Leben schien zu Ende. Es waren schon Metastasen in Lunge und Gehirn. Und die Ärzte gaben ihm eine Überlebenschance von 3%. Nicht nur seine Sportkarriere, sondern sein Leben schien beendet. Und wie durch ein Wunder wurde Armstrong wieder gesund. Er selbst beschreibt das einmal als eine Wiedergeburt. Ich bekam das Leben wieder geschenkt. Wie wunderbar passt das also zu unserer Bekehrung. Ja, wir bekamen nochmal neu die Chance, neu zu leben. Und er hat danach ein Buch geschrieben mit dem Titel Jede Sekunde zählt. Das war doppeldeutig gemeint, natürlich einmal im sportlichen Sinne. Jede Sekunde zählt für den Sieg. Aber er meinte damit auch, ich muss meine Lebenszeit ganz neu überdenken. Welche Prioritäten habe ich bisher gesetzt? Wenn man dem Tod so nah ist, merkt man plötzlich, was man versäumt hat. Ja, die Zeit mit den eigenen Kindern, deswegen dieses Titelbild hier, wo er mit seinem kleinen Sohn zu sehen ist. Er wollte bewusster leben, anders leben. Jede Sekunde zählt. Das war ihm klar, nachdem er so knapp dem Tod entronnen war. Und wir haben doch auch bei unserer Bekehrung mit dem alten Leben abgeschlossen und haben gesagt, Herr Jesus, danke, dass du für mein verfuschtes Leben bezahlt hast. Ich übergebe mein Leben jetzt dir und du sollst mein Herr sein. Bitte nimm die verbleibende Lebenszeit auf der Erde zu deiner Verherrlichung. Von jetzt an will ich dran denken, jede Sekunde zählt. Leider hat Lance Armstrong das nicht durchgehalten oder nicht umgesetzt. Sein absoluter Ehrgeiz wurde ihm zum Verhängnis. Er wollte gewinnen, immer gewinnen. Der Größte werden, Fleischlichkeit. Und zwar um jeden Preis. Voriges Jahr wurde er dann überführt, dass seine ganzen Tour de France-Siege auf Dopingmittel zurückzuführen sind. Alles wurde aberkannt. Armstrong muss vergessen werden. So sind die Schlagzeilen. Sein Name muss aus den gesamten Siegerlisten des Sports, aus den Geschichtsbüchern des Sports weggestrichen werden. Der größte Radprofi aller Zeiten hat sich als der größte Betrüger aller Zeiten entpuppt. Dieser Armstrong hat sich dem angepasst, was in seinem Umfeld üblich war. Der ganze Radsport ist von Doping verseucht, das weiß man mittlerweile. Und anstatt aus diesem finsteren System auszusteigen, hat er darin seine Erfüllung gesucht. Den Erfolg, den Ruhm, das Geld, die Lust der Augen, Hochmut des Lebens. Und er hat am Ende, genau wie Hofni und Pinehas, alles verloren. Statt unter den Helden des Sports gehört er jetzt unter die Tragödien des Sports. Auch Hofni und Pinehas wurden plötzlich weggenommen von Gott, gerichtet für ihr verkehrtes, weltförmiges Leben. Aber schauen wir nochmal auf Samuel. Jede Sekunde zählt, das muss unser Lebensprinzip sein. Und bei Samuel kann man wirklich sagen, das war ein Leben, das sich gelohnt hat. Er durfte vor dem Herrn stehen und sein Reden ganz persönlich hören, in seinem Dienst stehen und ein Segen sein für seine Umgebung. Ich wüsste nichts, was glücklicher machen könnte und was auch so sehr durchträgt durch alle Höhen und Tiefen des Lebens, als ein Leben zu führen wie Samuel, vor dem Herrn stehend. Die Bibel sagt, die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen des Herrn tut, bleibt in Ewigkeit. Und ich füge hinzu, der hat schon jetzt eine Lebensqualität, die dem weltförmigen Christen völlig unbekannt ist. Samuel bekam das, was in seiner Zeit kaum jemand bekam. Vertraute Mitteilungen des Herrn. Damit meine ich nicht irgendwelche Stimmen oder Visionen, wie man sie heute in der charismatischen Bewegung haben möchte, sondern ich meine, dass du dich betend in Gottes Wort vertiefst und dass dir deine Augen dann geöffnet werden dafür, wie Gott denkt, wie der Herr Jesus ist und dass dir diese Fußstapfen plötzlich ganz sichtbar werden. Es ist so, wenn man die Bibel studiert, wenn man die Evangelien liest, wenn man sich mit dem Herrn Jesus beschäftigt, als würde man einen Freund immer besser kennenlernen, mit dem man ganz viel Zeit verbringt und Austausch hat. Und das ist Christenleben. Nicht eine gesetzliche Regelliste, nicht ein sich das Ganze breiter machen, nicht ein Strampeln aus eigener Kraft, sondern diese Beziehung aufbauen, immer inniger werden lassen. Jesus, wir sehen auf dich, deine Liebe, die will uns verändern. In unserer Zeit der Reizüberflutung und der Massenmanipulation ist es ganz wichtig, ganz bewusst wenig aus den Medien aufzunehmen. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Denn das, was wir in uns aufnehmen, das prägt uns, ob wir wollen oder nicht. Deswegen sollten wir so wenig wie möglich von dem Schmutz der Medien in uns aufnehmen und so viel Zeit wie möglich für die Gemeinschaft mit dem Herrn reservieren. Wir haben am ersten Abend gesehen, wie das Leben Samuels zusammengefasst wurde als eine Rundreise durch diese vier Orte und sein Zuhause war in Rama, das heißt auf Deutsch die Höhe. Er zog sich immer wieder dorthin zurück, wo er seinem Herrn nahe war, auf der Höhe. Das war sein Rückzugsort, sein Startpunkt, seine Tankstelle und auch sein Zuhause. Die Gemeinschaft mit dem Herrn, der vertraute Umgang mit ihm. Und der Samuel hatte dort einen Altar, er war ein Anbeter. Willst du ein echtes, siegreiches, lebendiges, schönes Christenleben führen? Dann will ich nochmal zum Schluss zwei Sportlertypen gegenüberstellen. Zwei verschiedene Arten von Siegertypen. Es gibt einmal die Siegertypen im Sport, die sich selbst ein Denkmal setzen wollen. Das ist damals dieser Balotelli, die Deutschen aus dem Wettbewerb geschossen hatte. Da stand er da wie eine Statue. Ich habe mir heute ein Denkmal gesetzt. Das große Ich, ja die beiden Finger, die auf mich zeigen. Ich bin's. So kann man auch sein Christenleben führen. Es geht um mich, seht her, wie geistlich ich bin. Aber es gibt auch andere Siegertypen. So ein schönes Beispiel mal zum Schluss. Sven Fischer, ein Biathlet. Links sind es am Ende doch Tragödien des Sports. Von ihnen wird nichts übrig bleiben. Dieser Ruhm, den sie sich selbst geben wollen, der wird verblassen. Aber es gibt eben auch Vorbilder des Sports. Dieser Sven Fischer, der Olympiasieger, wurde im Biathlon 2006. Er war nicht mit dieser typischen Siegerpose hinterher, seht her, ich hab's geschafft. Sondern seine erste Reaktion war, er fiel seinem Vater um den Hals. Dieser Vater hat ihn von Kleinkind an begleitet, gefördert, war sein Trainer, war der ihn wieder aufgerichtet hat, als die Karriere zu Ende schien. Es gab eine schwere Verletzung. Damals war Fischer noch in der DDR. Dort wurden ja die Leistungssportler sehr gefördert, aber wer krank wurde, der wurde fallen gelassen. Der war nichts mehr wert. Es wurden andere dann gefördert, die erfolgversprechender waren. In dieser Zeit war sein Vater die einzige Person, die für ihn da war und die ihn wieder aufgerichtet hat, die gesagt hat, Junge, wir machen trotzdem weiter, auch ohne die staatliche Förderung. Ich helfe dir, ich bringe dich weiter, ich halte zu dir. Und dieser Vater hat sozusagen sein Leben investiert für seinen Sohn, für dessen Erfolg. Und Sven Fischer wusste, wem er alles zu verdanken hatte, als er dann den Sieg endlich hatte. Und aus Dankbarkeit weiß er, wo er hingehen muss und seinem Vater umarmen muss. Das finde ich ein schönes Schlussbild. Freust du dich auch auf diesen Moment, wo du deinem Herrn zum ersten Mal in die Augen schauen wirst? Werden wir dann auch wissen, wem wir alles zu verdanken haben? Da gibt es nichts mehr, worauf wir stolz sein können. Was wir geleistet haben durch unsere gesetzliche Anstrengung, durch unser fleischliches Streben, sondern wir werden einfach nur dankbar sein, anbeten und Freude haben. Und wie schön wäre es doch, wenn wir diese Beziehung jetzt schon im Glauben hätten und wenn wir dann vom Glauben zum Schauen kommen werden. Jesus, wir sehen auf dich, deine Liebe, die will uns verändern. Ich wünsche uns allen, dass wir neu motiviert werden, wie dieser Sportler, ja, uns aufrichten zu lassen von unserem Herrn, wegzugucken von uns selber, von unseren Kräften, von unserer eigenen Ehre und echtes Christenleben erleben. Nicht so sehr fragen, wie eng, wie breit darf es denn sein, sondern was sind die Fußstapfen meines Herrn? Ihm möchte ich folgen und ihm möchte ich ähnlicher werden.